Audio Now.
Peter und der Wald. Der Geo-Podcast mit Peter Wohlleben.
Willkommen zu meinem neuen Podcast. Heute nehme ich euch mit auf einen Spaziergang durch den Winterwald. Ja, ihr hört das hier, das Laub, das kracht hier unter meinen Füßen. Alles tief gefroren. Ich laufe hier mal wieder durch einen alten Laubwald. Das mache ich am liebsten, einfach weil es unsere natürliche Waldform ist. Hole mal tief Luft. Ja, fühlt sich frisch an. Tatsächlich ist hier weniger Sauerstoff drin als im Sommer. Naja, das ist ja irgendwie auch logisch. Die Bäume haben keine Blätter und können gar keinen Sauerstoff produzieren. Die machen jetzt Winterschlaf. Aber so ganz eben auch nicht. Also wenn wir schlafen, sind wir ja auch nicht tot, machen nichts. Ja, unser Körper verbrennt trotzdem Kalorien. Sprich, wir atmen Sauerstoff ein und CO2 aus. Und genau das machen die Bäume jetzt auch. Die haben sich über den Sommer einen ordentlichen Vorrat angefressen an Zucker. Ja, den haben sie produziert mit den Blättern, haben das in der Rinde, in den Wurzeln überall eingelagert. Und jetzt im Winter, so wie ein Bär, der von seiner Speckschicht zehrt im Winterschlaf, zehren die jetzt von ihren Zuckervorräten. Das heißt aber nichts anderes, als dass sie den in ihren Zellen verbrennen. Ja, die Wurzeln zum Beispiel, die sind noch schwer aktiv, die wachsen auch im Winter weiter bei Bäumen. Und die verbraten aber eben Zucker, atmen Sauerstoff ein und CO2 aus. Also, lange Rede, kurzer Sinn, der Wald produziert aktuell CO2 und kein Sauerstoff. Aber keine Sorge, wird keiner ersticken. Der Großteil des Sauerstoffs für unsere Luft, der kommt aus dem Meer, von Algen und so weiter. Und der wird hier reingeweht, also hier muss keiner ersticken. Das ist auch kaum messbar, der Sauerstoffrückgang. Aber so ein bisschen seht ihr das vielleicht an den Kurven, wenn ihr mal schaut, zum Thema CO2, Klimawandel. Diese Kurven verlaufen immer so gezackt, und zwar nach Jahreszeiten. Und wenn auf der Nordhalbkugel, da sind halt, ist die größte Landmasse, da sind auch die meisten Laubwälder, wenn da eben Winter ist und die Bäume nichts mehr produzieren, auch andere Pflanzen natürlich nicht, dann steigt der CO2-Gehalt und im Sommer fällt er halt, ne, wenn die Bäume das dann wieder aufnehmen. Ja, aber nochmal, die Luft ist trotzdem gut. Und ich nehme euch jetzt hier auf dem Waldspaziergang mit und erzähle euch einfach mal alles, was ich hier so sehe. Hier zum Beispiel stehe ich jetzt an einer Stelle, die ist freigescharrt. Das ist so groß, ungefähr wie ein halbes Handtuch. Freigescharrt, das sind typische Liegestellen von Rehen. Also die scharren dann so im Laub, scharren sich das frei und legen sich dann hin. Meistens an Stellen, die man sehr, sehr gut überblicken kann, wo sie den Wind in der Nase haben, damit sie Gefahren, so zum Beispiel einen sich nähernden Wolf oder Luchs, direkt riechen können und legen sich dann da in Ruhe hin. Die suchen sich übrigens ständig neue Betten, also die gehen nicht jedes Mal in denselben Platz zurück. Diese freigescharrten Stellen, die findet ihr also relativ häufig in Laubwäldern, sieht man die halt besonders gut. Da bin ich schon ein paar Mal gefragt worden auf Führung, ja, aber das ist doch eigentlich unbequem für Rehe. Es ist doch viel schöner, wenn man ein bisschen Laub drunter hat, gerade wenn es viel geregnet hat oder wie jetzt in der Boden gefroren ist, dann ist es doch einfach viel kälter, wir haben das Laub wegschart. Ja, aber wir sind da halt anders drauf. Ich habe schon mal Erklärungen gelesen, dass sie es nicht gerne haben, wenn da irgendwelche Insekten drin rumkrabbeln. Ja gut, aber das machen die ja jetzt im Winter auch nicht. Aber das können natürlich auch mal irgendwelche störenden Ästchen sein. Ich weiß ja nicht, wer von euch schon mal im Wald draußen übernachtet hat. Selbst mit einer Isomatte drücken viele Sachen durch den Schlafsack, ne? Also durch die Isomatte in den Schlafsack, und da liegt man halt sehr unbequem. Also irgendein kleines Ästchen. Deswegen, ich vermute eher, dass die Rehe das wegscharren, damit sie schön plan liegen, ohne dass irgendwas drückt. Aber solche Stellen findet ihr eben ganz, ganz häufig im Wald. Und jetzt sehe ich gerade hier was ganz Besonderes. Das habe ich jetzt diesen Winter schon häufiger gesehen, weil dieser Winter nicht ganz so kalt war, zumindest an vielen Tagen. Das ist Haareis. Das sieht aus vom Weitem wie ein weggeworfenes Taschentuch. Ja, das ist Eis. Oft so in der Größe paar Zentimeter bis Armlänge, je nachdem wie stark das ausgeprägt ist, an Totholz. Das kann stehendes Totholz sein, es kann liegendes Totholz sein. Meistens eher dünnere Äste. Und das ist Eis, das sieht aus wie Haare, wirklich wie Haare. Ganz, ganz fein. Und es tritt nur auf, wenn es tagsüber über Null ist und nachts unter Null. Also so, dass das Holz nicht durchfriert. Denn das sind nämlich Pilze, die da drin sitzen. Das sind Pilze, die atmen weiter und dieser Atem gefriert und drückt sich dann immer weiter raus in Form von Haaren. Finde ich total cool. Also gerade diesen Winter sieht man das relativ häufig. Also wenn ihr rausgeht, schaut doch mal. Ihr seht das auch, ist das wirklich Haareis? Nehmt es in die Hand, es schmilzt, es ist Wasser, was übrig bleibt. Also ein ganz, ganz tolles Phänomen. Aber wir latschen mal weiter zusammen hier durch die schönen gefrorenen Blätter. Ich liebe das ja total. Übrigens, Blätter nebenbei ist praktisch sowas wie Baumklopapier, weil die Bäume, bevor sie in den Winterschlaf gehen, nochmal so richtig ein großes Geschäft machen. Also ob deswegen die Blätter braun werden, weiß ich natürlich nicht. Muss ja gar nicht analog zu uns sein. Aber es sind wirklich Schlackestoffe, ja, so kann man es auch formulieren, bei denen die Bäume dann ihren Abfall loswerden. Weil auf die Idee kommt ja eigentlich keiner, dass man sich mal fragt, müssen Bäume eigentlich auch mal auf Klo gehen? Ja, also ich laufe jetzt hier quasi durch benutztes Baumklopapier. Also die Bäume, die schlafen jetzt hier, das machen die Tiere aber vielfach nicht. Tiere sind sowieso im Winter ganz besonders drauf. Ich sag vielleicht mal, fangen wir mit einem Phänomen an, was wir früher, habt ihr vielleicht auch im Biologieunterricht gelernt, es gibt wechselwarme Tiere und gleichwarme Tiere. Also gleichwarm, das ist sowas wie wir, immer dieselbe Temperatur, so plus minus. Und wechselwarm, das sind Tiere, deren Temperatur von der Außentemperatur abhängt. So ein Klassiker sind Krokodile, ne, die müssen sich, oder Eidechsen, die müssen sich in der Sonne aufwärmen, bevor sie auf Jagd gehen können, damit die auf Betriebstemperatur kommen. Das können, weil die Körperwärme zumindest nicht ausreichend selber produzieren können. Und so ganz stimmt das bei vielen Tieren eben nicht. Also ein schönes Beispiel sind Bienen. Das sind Insekten, per Definition wechselwarm, aber Bienen, die möchten es im Winter doch warm haben. Und das ist übrigens einer der Gründe, warum sie Honig sammeln. Die hätten sonst irgendwas anderes machen können wie andere Insekten. Die kriechen irgendwo unter die Rinde, verfallen in Winterstarre und wenn es warm wird, kommen sie wieder raus. Nee, Bienen sind auch jetzt im Winter aktiv. Und genau deswegen haben die auch so viel Honig gesammelt im Sommer, damit sie jetzt ordentlich Betriebsflüssigkeit haben, Flugbenzin sozusagen. Und durch Flügel vibrieren und zittern machen die sich das warm. Also eben, das ist, also die bilden so eine Traube im Bienenstock, fressen natürlich auch Honig und zittern sich warm. Und natürlich ist es in der Traube wärmer als außen am Rand. Und deswegen, Bienen sind echt total fair, wechseln die auch von außen nach innen durch, damit es jeder mal warm hat. Also Bienen zum Beispiel sind also richtig wechselwarm nicht. So, Hirsche sind Säugetiere und damit per Definition gleich warm. Die haben eine Körpertemperatur so wie wir. Und das stimmt eben auch nicht ganz. Jetzt im Winter ist eine Nahrungsengpasszeit für ganz, ganz viele Lebewesen. Zum Beispiel auch für Hirsche. So, und was macht man, wenn man nicht so viel zu fressen bekommt? Man hört auf, sich so viel zu bewegen. Das ist übrigens, ich glaube, tatsächlich auch ein Grund, warum viele Menschen so eine Wintermüdigkeit haben. Gerade wenn die Tage dunkler werden, für die Menschen hat das ja früher auch gegolten. Das war eine Nahrungsengpasszeit und am besten döst man da rum. Das ist auch wahrscheinlich einer der Gründe, warum das Weihnachtsessen so ansetzt. Das machen Hirsche auch. Na gut, denen serviert natürlich keiner Weihnachtsessen. Und die Hirsche machen das besonders effizient. Die können große Teile ihrer Körpertemperatur absenken bis so, ich glaube, auf 16 Grad runter. Also irre, also wir wären dann schon tot. Die Hirsche stehen da rum und dösen und verbrauchen natürlich irre wenig Energie. Und ab und zu, also ich glaube sogar mehrmals am Tag, geht die Temperatur wieder hoch. Und natürlich fressen die auch ein bisschen was, was sie denn dann hier und da noch so finden. Und dann verfallen sie wieder ins Dösen. Und deswegen, es gibt ja auch ein hässliches Kapitel, Mensch-Tier, das Thema Jagd, ist es nicht so schlau, Hirsche im Winter bei Treibjagden zu jagen. Dann hetzt man die auf, die müssen große Fluchten machen, verbrauchen irre viel Energie, bekommen irre viel Hunger und fressen dann im Wald rum, zum Beispiel auch an kleinen Laubbäumen. Und das ist ja genau das, was man nicht möchte. Man möchte durch Jagd ja verhindern, dass dieser wirtschaftliche Schaden entsteht an Bäumchen. Und was man damit macht, ist eigentlich, man treibt den Nahrungsumsatz der Hirsche hoch, die sich dann eben wieder an den kleinen Bäumen vergreifen. Übrigens, wenn wir schon mal beim Thema sind, bei Rehen oder überhaupt bei allen Tieren, ist es ja so, dass die Nahrungsengpasszeit jetzt noch kommt, nämlich im Februar, März. da ist das Futter aus dem letzten Jahr alles weg. Und wenn es Eicheln und Bucheckern gegeben hat, dieses Jahr war es zumindest bei uns hier nicht besonders viel, das ist auch alles aufgefressen. Und die Tiere haben dann nichts mehr. Und die neue Vegetationszeit mit frischem Grün, die kommt ja dann erst noch. Also im Februar, März ist es quasi alles weg, ist noch nichts Neues da. Dann verhungern die meisten Tiere. Und das kann einem leid tun. Es ist natürlich auf der anderen Seite ein natürlicher Prozess, um die Population stabil zu halten. So, also dass die immer angepasst ist an den Lebensraum und der Lebensraum nicht übernutzt wird. Selbst wenn die Tiere das wollten, könnten sie es also gar nicht. Durch diese Nahrungsengpasszeit. Und die wiederum wird durch Forstwirtschaft ausgehebelt. Also ich bin jetzt hier in so einem alten Buchenreservat. Bäume wollen ja nicht, dass die Rehe zum Beispiel hier stehen. Also die übernachten hier mal ab und zu. Aber die wollen nicht, dass die hier stehen und diese kleinen Buchen zum Beispiel abfressen. Also wenn so ein Reh richtig Kohldampf hat, schafft das am Tag bis zu 10.000 Knospen. Und weil Rehe auch zu faul sind, sich zu bücken, nehmen sie halt immer die oberste. Ne? So ein bisschen wie bei uns. Wir nehmen auch das, was am bequemsten ist. Und dann haben die aber dummerweise, die oberste Knospe ist ja der Leittrieb. Wenn der abgebissen ist, dann verzweigt der Baum sich. Das ist ökologisch alles kein Schaden. Aber ökonomisch, ne? Ein Baum, der völlig verzweigt ist, aus dem kann man später keine schönen Bretter sägen. Deswegen wird das Reh momentan so als Schädling fast schon verteufelt. Aber normalerweise würden die sich in solchen Laubwäldern hier auch gar nicht groß aufhalten, weil die Altbuchen es so dunkel machen, im Sommer, da kommen nur 3% des Tageslichts hier unten am Boden an, dass im Winter fast, also außer dem Moosbesatz an den Bäumen, nichts Grünes in so einem Wald. Es ist einfach nur braun. Und dann stehen so ein paar kleine Buchensämlinge da rum, die aber im Sommer so wenig Licht bekommen haben, dass die Knospen sehr erbärmlich sind und auch ziemlich bitter schmecken. Also da ist eigentlich nicht viel zu holen. Und deswegen halten sich Rehe, außer vielleicht mal zum Übernachten, in solchen Wäldern praktisch nicht auf. Bei Forstwirtschaft sieht es ein bisschen anders aus. Wenn wir solche Plantagen haben, aus Fichten oder Kiefern, da kommt mehr Licht rein. Da wird ja auch ständig ausgeholzt, ne, durchforstet. Da kommt mehr Licht rein, es setzt sich die Bodenstreu um. Dabei wird Stickstoff frei und das finden die Brombeeren ganz klasse. Also Brombeeren lieben Stickstoff und die explodieren geradezu im Wuchs. Und das wiederum finden Rehe total cool, weil Brombeeren im Winter grün sind. Brombeeren sind lecker für Rehe. Übrigens, ihr könnt die auch essen, die Blätter. Ja, gut, schmeckt jetzt nicht so doll. Kann man übrigens auch Tee draus machen. Also ich finde die Brombeeren, die eigentlichen Beeren natürlich besser, aber probiert es ruhig mal aus. Die Rehe finden das jedenfalls klasse, weil Brombeeren wintergrün sind und dieses Futter den ganzen Winter über zur Verfügung steht. Von Natur aus würde die Brombeere gar nicht wachsen in solchen Laubwäldern. Ne? Wie gesagt, es ist viel zu dunkel. Da wächst außer ein bisschen Baumnachwuchs eigentlich nichts. Also wenn irgendwo mal ein Altbaum umstürzt, ja, dann haben wir mal so eine kleine Insel mit ein bisschen Gras und Kräutern. Da kommt man direkt auch vorbei. Ne? Aber ansonsten ist es optisch, ich sage nur optisch, nicht von der Artenvielfalt her, optisch ein bisschen trostlos. Also die Artenvielfalt in solchen Wäldern, die tobt in der Laubstreu, die tobt in den Baumkronen, aber nicht in Form von solchen Gräsern und Kräutern. Aber das ist ja genau das, was die Rehe wollen. Nochmal, in dem Buchenwald tote Hose für Rehe, aber in diesen Plantagenwäldern, auch gerade auf diesen Kahlschlägen, die ja auch blöderweise überall gemacht werden, da explodiert die Vegetation und die Rehe sagen, oh, vielen Dank, der Winter ist gerettet, jetzt können wir uns schön durchfressen. So. Und jetzt, wenn man den ganzen Winter über nur Brombeerblätter frisst, das ist langweilig. Ne? Also stellt euch euer Lieblingsessen vor, jeden Tag auf dem Tisch. Nach 1 bis 2 Wochen spätestens könnt ihr das auch nicht mehr sehen. Und dann gibt es aber nette Menschen, die Rehe füttern. Und zwar mit Bäumchen, die extra da reinpflanzen. Die sind extra gedüngt, die sind mit sehr nährstoffreichen Knospen, so schön wie so ein Eisbergsalat. Ja, diese Gipfelknospen von Baumschulbäumchen. Und die Rehe bedanken sich auch und nehmen das sehr, sehr gerne an. So ist es natürlich nicht. Ne? Das war jetzt ironisch gemeint. Man macht Kahlschläge und forstet dann wieder auf und wundert sich, dass die Rehe das alles auffressen. Ja, also nochmal, in einem alten Buchenwald, alles dunkel. Ja, keine Sorge, ich wiederhole das nicht alles bis zum x-ten Mal. Aber die kleinen Bäumchen, die am Boden in einem so einem alten Buchenwald stehen, die haben dadurch durch diesen Lichtmangel so wenig Nährstoffe in den Knospen, das schmeckt man sofort raus. Ne? So wie so ein verwelktes Salatblatt gegen einen knackigen Eisbergsalat. Nimmt man doch lieber den knackigen Eisbergsalat, sprich die Baumschulware. Die ist gedüngt, die ist gewässert. Also die strotzt nur so von Energie und die pflanzt man schön in Reihen. in diese Brombeerflächen zum Beispiel rein. Und dann haben die Rehe eine nette Abwechslung und laufen dann auch schön diese Reihen lang und beißen alles ab. Und dann kommt eben die Forderung aus der Forstwirtschaft zu sagen, schießt, ihr müsst mehr Rehe schießen zu den Jägern, ihr müsst viel mehr Rehe schießen, weil die zerstören den Wald. Nein, das machen die Rehe natürlich nicht. Die Rehe zerstören nicht den Wald, das haben ja vorher die Menschen gemacht. Die haben den Buchenwald durch Fichten- oder Kiefernwald ersetzt. Die haben stark aufgelichtet oder sogar Kahlschläge gemacht. Übrigens auch die vom Borkenkäfer befallenen Flächen. Kahl zu schlagen ist extrem dämlich, weil auch tote Bäume werfen Schatten und verhindern zumindest teilweise, dass die Bodenvegetation so explodiert. Übrigens, wenn die Bodenvegetation so explodiert, werden ja auch Nährstoffe ausgewaschen. Das schafft die Brombeere ja gar nicht, den ganzen Stickstoff aufzunehmen. Ein Teil davon saust auch ab Richtung Grundwasser. Also nochmal, das sind menschengemachte Situationen, auf die Rehe sehr freudig reagieren. Die müssten nämlich, ich stehe hier gerade an so einer Stelle, wo ein paar zusammengebrochene Bäume sind. Das ist relativ selten in einem natürlichen Wald. Also ich bin hier nur mal zur Hintergrundinformation in einem Waldreservat unterwegs, wo gar nicht mehr eingegriffen wird, schon seit Jahrzehnten. Und wenn da Bäume umfallen, dann bleiben sie halt liegen. Aber das ist interessanterweise recht selten. Also hier kann man super gut durchlaufen. Also je mehr das Richtung Urwald geht, desto besser zu belaufen ist so ein Wald, weil am Boden halt kaum noch was passiert. Da müsst ihr eben nicht durch Brombeerranken stapfen oder durch irgendwelches Gestrüpp, weil auch Büsche hier nicht wachsen. Büsche sind Bäumen unterlegen. Also ich komme jetzt von Hölzchen auf Stöckchen, sorry, aber als Förster sei mir das gestattet. Was ist der Unterschied zwischen Baum und Strauch? Der Strauch hat keinen Stamm. Der Strauch macht direkt eine Krone. Das macht in einem Wald aber keinen Sinn, wo die Bäume 40 Meter hoch werden, hat man als Strauch halt verloren. Also deswegen gibt es hier keine Sträucher, kann man super gut durchlaufen. Und ich stehe jetzt gerade an so einer Stelle, da waren früher mal in diesem alten Buchen-Eichenwald anscheinend auch mal ein paar Fichten reingepflanzt worden. Also ganz natürlich ist diese Stelle, diese, wo ich jetzt gerade hier stehe, nicht. Aber die sind irgendwann mal in einem Sturm umgekippt und da kommt dann ein bisschen Bodenvegetation hoch. Das ist das eben, wo die Rehe gerne stehen. Und wenn der Mensch diese Areale vergrößert durch Kahlschläge und durch noch mehr Nadelholzanbau, dann finden die Rehe das echt klasse. Und deswegen haben wir um ein zigfaches höhere Rehwildbestände in Deutschland, als von Natur aus hier eigentlich vorkommen würden. Also von Natur aus, würde ich mal schätzen, haben wir vielleicht pro Quadratkilometer Wald 1 bis 2 Rehe und in echt aktuell vielleicht 40. Also grob geschätztes 20 bis 40-fache über dem natürlichen Niveau. Finde ich Rehe, wie gesagt, ganz klasse. Die reagieren sofort mit Reproduktion. Und auf der anderen Seite wird dann eben geschrien, die müssen geschossen werden, anstatt zu sagen, wir brauchen mehr natürliche Wälder, weil Bäume regeln das selber. Bäume mögen keine Pflanzenfresser. So, aber jetzt haben wir das Kapitel Reh und Hirsch mal abgehakt. Wie machen das eigentlich andere Tiere? Zum Beispiel die Wildkatze. Also Wildkatze finde ich echt super. Ich weiß nicht, falls ihr noch keine gesehen habt, ich sehe die auch nicht so oft, ich würde mal sagen so einmal im Jahr. Das ist eine einheimische Katze, die ist nicht mit der Hauskatze verwandt oder verschwägert. Die Hauskatze, die stammt ja von der ägyptischen Falbkatze ab, ist also eingeführt worden hier mit den Römern. Die haben die mitgebracht als Mäusejäger für den Haushalt. Unsere heimische Wildkatze ist eine Waldkatze und unsere heimische Wildkatze ist auch ein Einzelgänger. Die könnt ihr gar nicht als Haustier halten. Also wir haben das hier mal im Dorf gehabt. Da hat mal jemand ein Wildkatzenbaby mit nach Hause genommen. Das darf man eigentlich nicht machen. Das mal vorneweg. Wildkatzen, die legen ihre Kleinen irgendwo ab und sind dann unterwegs auf Jagd. Und wenn man die einfach mitnehmen würde, dann würde man quasi eine intakte Wildkatzenfamilie zerstören. In dem Fall war die aber entlang eines Wanderwegs und über mehrere Tage und hat die ganze Zeit geschrien. Und das war auch eine Abstimmung mit den Naturschutzverbänden. Also es war alles okay und korrekt. Ich habe den Bürger hier auch mit seiner Wildkatze mal besucht. Das ist ja direkt hier um die Ecke. Und der hat mir das dann auch erzählt. Also diese Wildkatze, die wurde zunehmend aggressiv beim Füttern. Also konnte man nur mit einem dicken Lederhandschuh füttern. Weil die dann auf einen losgegangen ist. Die Hauskatze hat sich sowieso schon verkrümelt. Die verliert gegen eine Wildkatze. Und die war schon in gewisser Weise anhänglich, ist wohl auch mit spazieren gegangen, aber die hätte man nicht zähmen können. Die können übrigens auch kein Katzenfutter vertragen. Also eine Wildkatze, Ja, wie unterscheidet man die überhaupt? Zum Beispiel über die Darmlänge. Ja, das geht natürlich am lebenden Tier nicht. Aber der Darm ist anders konstruiert. Die Wildkatze verträgt zum Beispiel kein Katzenfutter. Es ist wirklich eine ganz andere Art. Die ist ein bisschen größer als eine Hauskatze. Vielleicht wie eine starke Hauskatze. Dann diese verwaschene Tigerung. Junge Wildkatzen haben übrigens eine starke Tigerung. Also die sehen aus wie getigerte Hauskatzen. Dann gibt's diese Schwanzringe, diese schwarzen und so weiter. Da gibt's so ein paar Erkennungszeichen. Übrigens im Winter gibt es ein einfaches Erkennungszeichen, wenn ihr so eine wildkatzenfarbige Katze seht und ihr seid mehr als zwei Kilometer von der nächsten Siedlung weg, dann ist es ziemlich sicher eine Wildkatze, weil die Hauskatzen da einfach ein bisschen verweichlicht sind. Die gehen im Winter und schon gar nicht bei Schnee so weit raus. Also wenn ihr wirklich im tiefen, tiefen Wald im Winter bei Frost so eine Katze seht, dann ist es ziemlich sicher eine Wildkatze. Aber ich komme nochmal drauf, was macht die eigentlich sonst im Winter? Eine Wildkatze, die macht ja keinen Winterschlaf, die muss jagen. Nämlich Mäuse ganz überwiegend. Übrigens, früher hat man gesagt, Wildkatzen reißen auch Rehe. Und deswegen sind die übrigens so stark ausgerottet worden von Jägern, weil die als Konkurrenz angesehen wurde. Also man hat den Wolf ausgerottet, man hat den Luchs ausgerottet, man hat den Bär ausgerottet. Und dann sind sie aber die nächst kleineren schuld. In dem Fall die Wildkatze. Ich habe selber noch so ein Buch gesehen. Also Wildkatze reißt Rehe. Da muss man sagen, hey, also eine Wildkatze hat ein Gebiss. Das ist eben wie bei einer Hauskatze. Das wäre so, als wenn man behaupten wollte, Hauskatzen reißen Schäferhunde. Würde man auch sagen, Freunde, bitte, jetzt lasst doch mal die Kirche im Dorf, beziehungsweise die armen Katzen in Ruhe. Also die fressen Mäuse, das kann auch mal ein Hasenjunges sein oder sowas, das machen sie schon. Sie können vor allem, und das ist eben im Winter ganz wichtig, bei Schnee nicht jagen. Eine Wildkatze hat wie eine Hauskatze auch keine besonders lange Schnauze, kann bei Schnee nicht jagen. Und deswegen müssen Wildkatzenreviere auch so riesengroß sein, also mehrere Quadratkilometer pro Tier. Also Mäuse gibt's ja da genug, da wird ja ein Hektar reichen, also 100 mal 100 Meter Fläche. Wenn ich hier bei uns auf den Wiesen gucke, was da alles voller Mäuselöcher ist, da werden also zig Katzen satt. Nein, aber im Wald selber, wenn es schneit, kann die Katze nicht jagen. So, und dann ist sie angewiesen auf Südhänge. Auf Südhänge, wo die Sonne reinscheint, wo der Schnee schneller schmilzt. Und da verlagert sie dann ihr Jagdgebiet im Winter hin und kann dort auch weiter erfolgreich Mäuse jagen. Beim Fuchs zum Beispiel sieht das ganz anders aus. Der macht ja auch keinen Winterschlaf. Der ist ja sehr aktiv jetzt. Ne? Geht ja auch die Randzeit los. Also wenn ihr so ein heiseres Bellen hört, ich kann es ja mal versuchen nachzumachen, so. Ne, also, naja, so ähnlich. Das hört es vielleicht lieber irgendwo im Internet nach. Da gibt es ja Sounddateien für sowas. Das ist jetzt die Paarungszeit. Auch dazu übrigens ein wirklich unangenehmes Detail, wie ich finde. Das hat Sophia Kimmich im letzten Podcast auch nochmal schön erläutert, dass wenn die sich paaren, dass die anschließend hängen, festhängen. Also es muss wohl wirklich dann auch sehr unangenehm sein. Aber gut, das ist ein Detail am Rande. Füchse im Winter aktiv, ja, und das heißt, sie brauchen Nahrung. Und das machen sie, indem sie Mäuse jagen nach Gehör, auch in tieferem Schnee. Weil Füchse eine spitze Schnauze haben. Und die Schnauze ist natürlich jetzt nicht unbedingt so lang, wie die Schneedecke hoch sein kann. Ne? Also bei 30 cm Schnee nützt eine Schnauze, die 10 cm lang ist, auch nichts. Aber die Schnauze ist quasi stromlinienförmig. Füchse springen dann hoch und stoßen durch die Schneedecke durch bis auf den Boden und packen dann die Mäuse. Also das ist faszinierend, wenn man sowas sieht. Also die können super gut hören und hören die Mäuse unterm Schnee laufen, springen hoch und kriegen sie dann. Also für Füchse ist das unproblematisch im Winter. Ganz im Gegensatz zu manchen Greifvögeln, wie zum Beispiel dem Mäusebussard. Das hat man dann leider in Wintern mit einer hohen Schneedecke ab und zu, dass Mäusebussarde verhungern. Die kreisen, die müssen was sehen. Die sehen übrigens sehr viel besser als wir. Sehen also jede kleine Maus aus 50 Meter, 100 Meter Höhe. Und ja, aber sie müssen halt sehen. Ne? Und unter einer Schneedecke sieht man die Mäuse nicht. Und ja, ich habe das selber schon ein paar Mal gehabt, dass ich einen verhungerten Mäusebussard gefunden habe. Das tut einem dann auch wirklich leid. Ne? Das sind halt Tiere, die mit harten Wintern nicht zurechtkommen. Sind übrigens auch Teilzieher. Also es gibt viele Vogelarten, die ziehen zum Teil nach Süden, nämlich immer dann, wenn die Bedingungen hier nicht mehr passen. Und wer dann nicht rechtzeitig seine Koffer packt, der kann halt im schlechtesten Falle auch verhungern. Ja, wir sind bei den Mäusen angekommen. Also Mäuse im Winter, die Mäuse machen auch keinen Winterschlaf. Also viele, ihr seht, viele Tiere machen gar keinen Winterschlaf. Die Mäuse im Wald, das sind nicht die typischen Mäuse, die wir im Garten haben. Also im Wald sind das zum Beispiel Gelbhalsmaus, Rötelmaus. Die legen auch kleine Wintervorräte an. Also wenn ihr zum Beispiel, ich habe hier so einen Punkt, ja, hier an der Buche runter, so eine schöne, dicke, alte Buche. Da ist in diesen Wurzelanläufen, also da, wo die Wurzeln in den Stamm übergehen, da bilden sich ja so Kehlen und so kleine Höhlen. Da sitzen die Mäuse besonders gerne drin. Da sammeln die dann eben Bucheckern und so weiter. Ihr seht das an den Schalen, die dann, also diese Bucheckerreste, die dann häufig an diesen Wurzelanläufen liegen. Das ist ein Hinweis auf ein kleines Mauseversteck. Und die müssen, wie gesagt, sehr viel fressen, weil die ja im Vergleich zu ihrem Körper, zu ihrem kleinen Körper, eine sehr große Körperoberfläche haben. Das heißt, die verlieren sehr, sehr viel Wärme, sehr viel schneller als wir. Und das müssen die eben durch viel Fressen wettmachen. Bei den Feldmäusen und Erdmäusen, also da sieht das ganz anders aus, die fressen auch Graswurzeln und solche Sachen. Und wenn es dann schneit, dann ist es für die ganz besonders gut, weil, wie gesagt, Wildkatze, Mäusebussard, verschiedene Tierarten, die auf sie Jagd machen, sehen sie dann nicht. Und die legen sich dann ein richtiges Tunnelsystem unterm Schnee an und fressen, fressen, fressen. Also für die ist das im Winter sogar ganz, ganz cool, ne, weil die dann endlich zumindest einen Teil ihrer Fressfeinde losgeworden sind. Und wenn der Schnee dann taut und ihr geht mal über so eine Wiese, dann seht ihr überall diese Gänge, die ins Gras gefressen sind, weil die einfach gut da, dort gut getarnt waren und eine regelrechte Mäuseinfrastruktur aufgebaut haben. Aber hier im Wald ist das anders bei diesen Mäusen. Ne, die machen das eben nicht, sondern die sitzen dann eher in solchen Löchlein, die hier oder Wurzelanläufen von dicken alten Bäumen und mümmeln da so vor sich hin. Wir haben natürlich auch Tiere, die einen Winterschlaf machen. Also Bären gibt es ja bei uns noch nicht. Aber kleinere Tiere, die einen Winterschlaf machen. So der typische ist der Siebenschläfer. Wenn man das sagt, wenn der am Siebenschläfertag, glaube ich, ne, wie heißt die Regel? Ich habe es gar nicht mehr so ganz im Kopf. Aber ich glaube, wenn er dann nicht rausguckt, dann gibt es so und so viele Tage Regen. Oder ach, das ist auch egal auf jeden Fall. Das guckt aber jetzt vielleicht auch mal nach. Mich interessiert eher die biologische Seite und die ist echt klasse. Der Siebenschläfer, wenn der im Frühjahr aufwacht, dann prüft er erstmal, wie ist die Lage im Herbst mit Futter. Das ist wirklich unfassbar. Also der schläft ja wirklich sehr, sehr lange, viele Monate, kommt aus seiner kleinen Baumhöhle gekrabbelt oder wenn ihr im Garten sowas habt, vielleicht auch in irgendeinem Nistkasten und schnuppert da mit seinem Näschen. Zum Beispiel blühen die Buchen. Okay, die Buchen blühen und dann schwellen bei den Männchen die Hoden und dann werden die aktiv. Dann paaren die sich mit den Weibchen, es wird Nachwuchs geboren und bis der ein bisschen größer ist, sind die Bucheckern auch reif und es gibt halt relativ viel zu fressen, um sich für den Winterschlaf fett zu fressen. Ne, das ist nämlich genau das, was die prüfen. Also ich finde das irre, dass die erstmal dass sie im Prinzip eine Zukunftsprüfung machen. Gibt der Wald im Spätsommer genug her, dass, falls ich Nachwuchs habe, der auch sicher in den Winterschlaf gehen kann. Also das machen die Siebenschläfer, die schlafen jetzt aber tief und fest. Übrigens genau wie der Igel auch. Bei diesen richtigen Winterschläfern fällt die Körpertemperatur extrem, also wirklich bis nahe an den Gefrierpunkt. Der Herzschlag reduziert sich ganz, ganz stark, sodass sie eben sehr, sehr wenig Energie verbrauchen. Was mich in dem Zusammenhang immer interessiert, ist, ob die auch was träumen. Also wenn man so runtergefahren ist, ist das wie eine Vollnarkose oder ist das wie bei uns schlafen? Ne, weil unser Gehirn verbraucht ja schon einiges an Energie und ne, wenn man da so ein EEG sieht, so ein Wellenmuster vom Gehirn, dann sieht man, dass das im Schlaf sehr, sehr aktiv ist und dazu muss eigentlich der Kreislauf auch in Schwung geraten. Auf der anderen Seite, jedes Lebewesen ist anders. Aber das ist das, was mich mal interessieren würde und vielleicht mal ein böser Seitenblick oder ein ängstlicher Seitenblick. Wenn man so tief und fest schläft, also so ein Igel, der kann nicht einfach aufwachen. Ne, dazu, weil ja alles runtergefahren ist, Temperatur, Herzschlag, da wacht man nicht einfach mal auf. Was ist, wenn man in so einer Situation einen Albtraum hat, wenn man denn träumt? Das muss ja furchtbar sein. Na gut, will ich mir gar nicht im Detail vorstellen, aber stelle ich mir zumindest nicht schön vor. Ja, also wir kommen mal auf ein anderes Thema. Wir gehen immer kleiner runter, wie ihr merkt, Richtung Insekten. Wenn es im Winter richtig friert, dann hört man manchmal Leute sagen, so in Bezug auf Mücken oder so, ah, jetzt friert das ganze Zeug da mal kaputt. Ne? So, als ob ein harter Winter eine Insektenplage runterfährt, weil die dann alle erfrieren. Das ist großer Quatsch. Ne? Wenn das so wäre, Dann müssen die ja schon längst alle ausgestorben sein hier bei uns. Es gab ja hier früher härtere Winter oder für alle Skandinavien-Fans unter euch, also wer schon mal im Sommer in Schweden, Finnland oder Norwegen unterwegs war, der weiß, dass dort sehr, sehr viele Mücken unterwegs sind und denen das völlig wurscht ist, dass es dort im Winter minus 20 oder auch minus 30 Grad ist. Das macht denen nämlich überhaupt nichts aus. Die lagern Frostschutzmittel ein. Die gehen übrigens auch, bevor sie in Winterruhe gehen, viele Insekten vorher nochmal richtig auf Klo. Also die machen nochmal ein großes Geschäft. Warum? Die drücken damit wirklich alle möglichen Schlackestoffe raus. Und wenn das Körperwasser frei von Keimen ist, dann friert es teilweise erst deutlich unter 0 Grad. Also Wasser muss gar nicht unbedingt bei 0 Grad frieren, wenn es absolut keimfrei ist. Und das versuchen zumindest manche Insekten und lagern aber sicherheitshalber auch noch Frostschutzmittel ein, sodass sie schon einige tiefe Temperaturen überstehen können. Dann gehen sie in die Bodenstreu. Also Waldboden zum Beispiel friert auch hier. Ne? Wenn ich mal gucke, das ist hier an Seite. Ja, das sind nur die Blätter, die hier, obwohl es heute Nacht sehr kalt war, die Blätter, die angefroren sind. Darunter ist direkt feuchter Boden. Das ist so ein bisschen wie im Komposthaufen. Ne? Das ist ja eine Laubschicht, also erstmal die isoliert. Dann ist das Bodenleben aktiv, das erzeugt Wärme. Also da kann man auch bei großen Minustemperaturen, das Höchste, was ich mal hatte, hier waren, glaube ich, minus 17, 18 Grad. Da war der Boden 5 cm gefroren, mehr nicht. Und darunter blüht das Leben. Also wer sich da als Insekt bis darunter vorarbeitet oder in einen Ameisenhaufen, ne, der ist ja auch schön warm innen drin, der kann im Winter super gut überstehen. Also da, die Insekten haben da ihre Strategien. Ne? Das ist nicht das Problem. Problematisch wird es für Insekten, wenn Winter milde sind, so wie dieser hier. Zumindest im bisherigen Verlauf. Vielleicht kommt das dicke Ende ja noch hinten raus. Wenn die Winter milde sind und es regnet viel, es ist über null, was passiert dann? Dann sind Pilze aktiv, dann sind Bakterien aktiv und dann können diese Insekten, die jetzt im Winterschlaf sind, viel, viel leichter befallen werden und sterben. Also milde Winter sind übrigens auch für andere Tiere ganz schlecht. Ihr könnt es ja selber mal an euch abtesten oder auch mal überlegen, wann seid ihr lieber draußen unterwegs bei 5 Grad und Regen oder bei minus 5 Grad und Sonnenschein. Ne? Also wenn es sehr kalt wird, dann ist das Wetter ja auch häufig besser, also niederschlagsfrei. Ne? Und selbst wenn es regnet und es ist in Form von Schnee, wird man nicht so schnell nass, als wenn es echter Regen ist oder also flüssiger Regen. Und so geht es den Tieren auch. Also Wildschweine, Rehe, Hirsche, die finden es alle viel, viel besser, wenn es friert, ne? Und als wenn es regnet und das Fell wird nass. Ne? Die frieren dann auch, die werden dann leichter krank und das geht eben runter bis zu den kleinen Insekten, für die feuchte, milde Winter ganz, ganz schlecht sind. Das werden wir natürlich im Rahmen des Klimawandels häufiger erleben. Bei den Bäumen ist es übrigens so, das denken auch viele Leute, dass ein milder Winter, so wie dieser hier, also was ihr im Hintergrund hört, das mache ich immer ganz gerne, wenn ich an Bäumen bin, mal so ein bisschen mit der Hand auf den Stamm klatschen. Ich fasse Bäume gerne an. Ja, das darf man machen. Ich hoffe, die Bäume stört das nicht. Ich finde es jedenfalls schön. Also ich bin hier an so einer Buche, deswegen klatsche ich die gerade so ab. Diese Buche zum Beispiel hier. Denken manche Leute, wir haben einen milden Winter, dann treiben die Bäume ja früher aus. Nein. Das ist bei Buchen nicht so und auch bei einigen anderen Bäumen nicht. Weil diese Buche ist ja nicht doof. Die sagt, okay, es ist jetzt Winter. Und wenn der nicht so richtig kommt, sagt sie, wo ist er denn jetzt, der Winter? Ne? War das schon der richtige Winter? Also Bäume haben schon auch ein Zeitgefühl, aber eigentlich wissen sie auch, selbst wenn jetzt schon lange eigentlich Winter kommen müsste, er war aber noch nicht. Also ich weiß nicht, ob ich schon austreiben soll. Und genau deswegen treiben Buchen zum Beispiel nach milden Wintern häufig später aus. Ja, also es ist genau umgekehrt. Ne? Also wenn der Winter sehr knackig war und dann natürlich ein vergleichsweise mildes Frühjahr kommt, das gehört dann schon dazu, dann treiben die Buchen früher aus, als wenn wir einen milden Winter haben. Ganz verlässt sich eine Buche aber auch nicht auf die Temperatur, sondern die guckt dann schon, was macht die Tageslänge? Die steigt ja jetzt gerade wieder an. Und das registrieren die Bäume auch. Ja, wie registrieren die das denn? Die haben ja keine Blätter. Damit haben sie quasi ihr Lichtorgan, ihr Sehorgan verloren. Nee, es ist noch da. Und zwar, wenn ihr mal schaut, die Knospen an den Bäumen, da sind ja schon im Kleinformat zusammengefaltete Blätter drin. Die sind natürlich noch nicht voll ausgeprägt. Das sind auch so mit Härchen schön getrennt, damit die nicht verkleben untereinander. Also es sind, aber doch im Mini-Format sind schon Blättchen drin. Könnt ihr mal probieren, so Knospen auszupacken. Haben wir früher als Kinder gerne gemacht. Und diese Schuppen außen dran, diese braunen, diese Knospenschuppen, na, wenn ihr die mal gegens Licht haltet, die sind transparent, wie so Transparenzpapier. Also da kommt schon Licht an Sinnesorgane von Bäumen. Und bei Buchen zum Beispiel ist es so, spätestens wenn es 13 Stunden Helligkeit gibt am Tag, sagt so eine Buche auch, okay, selbst wenn der Winter mild war und wenn er jetzt dann doch nicht mehr kommt, obwohl ich mir nicht sicher bin, 13 Stunden Tageslänge heißt, es ist Frühling. Also Bäume verlassen sich auch nicht nur auf ein einziges Parameter, sondern die gucken dann schon nach verschiedenen Kennziffern sozusagen. Ich glaube auch nicht, dass sie das nach Kennziffern machen, sondern die machen das einfach nach Wohlfühlen. Es ist ja letztendlich wie bei uns auch, wenn ihr vor die Tür geht, ihr müsst auch nicht in den Kalender gucken, was für eine Jahreszeit ist. Ne? Also wenn es Frühling wird, dann hört man die Vögel, also das sind ja unsere Sinnesorgane, auf die wir eher achten, auf die Ohren. Die Vögel fangen an zu singen, es riecht anders im Wald, das erste Grün sprießt und so weiter. Und so haben die Bäume eben auch ihre eigene Lebenswelt und die sagen einfach, okay, ne, es wird wärmer. Ja, auch das spüren Bäume auf der Haut, auf der Rinde, es wird wärmer, die Temperaturen steigen, die Tageslänge nimmt zu. Okay, dann muss der Winter jetzt vorbei sein. Aber momentan haben wir ihn eben noch. Und die Bäume verballern jetzt ihren Sommerzucker unter der Erde. Das ist der Unterschied übrigens zum Igel. Sind die Organe, die hirnähnlich sind, nämlich die Wurzelspitzen, hochaktiv. Also ob das jetzt so, ja, vielleicht kann man das eher mit unserem Nachtschlaf vergleichen. Ne? Unser Gehirn ist ja, das haben wir schon besprochen, ja auch hochaktiv, wenn wir träumen zum Beispiel in bestimmten Phasen. Das sind die Bäume auch mit ihren Wurzelspitzen, die tasten sich durch den Boden. Dort laufen gehirnähnliche elektrische und chemische Prozesse ab, mit denen die ihre Umwelt wahrnehmen, abscannen, Informationen verarbeiten, Strategien entwickeln. Man kann das alles biochemisch, ja, ich würde fast schon sagen, degradieren. Letztendlich sind es ganz ähnliche Dinge, die bei uns passieren. Ob Bäume träumen, das weiß ich nicht. Ich finde die Vorstellung cool, wenn sie es könnten. Ich war das letzte Woche. War von der Yale-Universität eine Online-Veranstaltung, auch mit einer indischen Autorin gesprochen. Und die hat, ich war glaube ich sogar im Vorfeld, weil wir, sie war eben auch Autorin, darüber gesprochen, ob es nicht denkbar wäre, dass Bäume ihre eigene Biografie schreiben. Das klingt im ersten Augenblick natürlich total lächerlich. Aber das ist eine eigene Lebenswelt, wo Informationen verarbeitet werden, weitergereicht werden zwischen den Individuen. Das weiß man ja, man weiß auch, dass Bäume eine Sprache haben, dass sie sich austauschen können über bestimmte Dinge, die passieren. Man weiß, dass Bäume Erinnerungen haben, wahrscheinlich auf epigenetischer Ebene, möglicherweise aber auch in diesen hirnähnlichen Strukturen. Das weiß man alles noch gar nicht. Ne? Und deswegen ist es einfach lustig, mal so ein bisschen drüber nachzudenken oder einfach rumzuspinnen, zu sagen, Mensch, was wäre denn wenn? Also, ich beende diesen Podcast einfach mit meiner Vorstellung, dass die Bäume jetzt auch träumen. Hoffentlich einen süßen, schönen Traum, zumindest diese Bäume hier in diesem Reservat. Im Hintergrund war gerade noch mal der Specht zu hören. Der fängt jetzt auch langsam an, in Richtung Mutgeschäft zu denken. Also, in diesem Sinne, geht raus in den Wald, genießt den Winterwald. Es gibt ganz, ganz viel zu entdecken. Guckt doch vielleicht als allererstes mal nach Haareis. Das geht am besten vormittags, ne, wenn es eben noch nicht so warm geworden ist. Ob ihr das findet, ist es ganz, ganz faszinierend. Eignet sich auch super zum Fotografieren. In diesem Sinne, viel Spaß draußen im Wald und bis zum nächsten Mal. Schön, dass ihr zugehört habt. Vielen Dank. Und wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert doch den Podcast gerne auf AudioNow, Apple Podcasts, Spotify oder anderen Plattformen. Und über eine Bewertung bei Apple Podcasts würde ich mich auch sehr freuen. Übrigens könnt ihr dort auch gerne kommentieren. In der Podcast-Beschreibung findet ihr auch einen Link für ein Abo für Wohllebenswelt, mein Magazin. Und für euch alle gibt es dann eine Gratis-Ausgabe dazu. Und jetzt gibt's zum Abschluss noch etwas Waldatmosphäre für zu Hause. Viel Spaß beim Entspannen und bis zum nächsten Mal.